Baumeister. XA Dialog, das Architekturgespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Valentina Grossmann. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von NextA Dialog. Kurator Thomas Elsen nimmt uns mit auf einen akustischen Spaziergang durch die Ausstellung The Blue Planet, der blaue Planet, im H2-Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast Augsburg und spricht mit Tanja Gallenmüller vom Bayerischen Landesamt für Umwelt nicht nur über einzelne Werke der 10 internationalen Künstlerinnen und Künstler, sondern auch darüber, wie der Mensch selbst den Lebensraum Erde bedroht und zerstört.
Der blaue Planet, The Blue Planet, so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im H2, Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast Augsburg. In der Ausstellung, kuratiert von Thomas Elsen, geht es ganz grundsätzlich um das, was wir Tag für Tag intensiver erfahren. Wie eklatant wir Menschen selbst unseren Lebensraum Erde nicht mehr nur bedrohen, sondern mutwilligen Zerstörungen aussetzen. Thomas Elsen ist stellvertretender Leiter der Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Herr Elsen, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für einen, nennen wir es akustischen Ausstellungsrundgang mit uns. Erzählen Sie uns noch zum Einstieg etwas mehr zur Idee und Intention der Ausstellung.
Ja, die Ausstellung The Blue Planet, der blaue Planet, befasst sich mit einem Thema, das momentan ja weltweit eigentlich uns alle bewegt. Und in den Medien omnipräsent ist, die Klimaerwärmung, die geopolitischen Verschiebungen, die großen Probleme und neuen Herausforderungen, die durch weltweite Migration entstehen. Also die Idee der Ausstellung ist die, dass Inhalte, die eigentlich ohnehin schon medial vermittelt sind, nicht über Texte oder nicht vordergründig über Texte, sondern über starke Bilder transportiert werden. Und ein Bild, ein starkes künstlerisches Bild, hat im günstigsten Fall doch einen ganz anderen Nachhall als der gleiche Inhalt über einen gut geschriebenen Text. Das hängt auch damit zusammen, dass wir Berichte über politische Zustände beispielsweise, wenn wir die sehr oft hintereinander lesen, dann ergeben sich gewisse Abstumpfungseffekte. Da will ich mich selber auch gar nicht von ausnehmen. Die Dinge tropfen doch ein bisschen an einem ab und greifen einen nicht mehr innerlich, emotional wirklich so stark an, wie es der Sache gemäß wäre. Während ein Bild, ein starkes künstlerisches Bild, exakt denselben Inhalt benennt, aber durch die Kraft, durch die emotionale Intensität, die in solch einem Bild liegen kann, uns eigentlich doch wieder ganz anders an die Dinge heranführt. Und das will die Ausstellung ein bisschen versuchen, den Besucher emotional zu fassen, nicht in Depressionen fallen zu lassen, aber doch nachdenklich sozusagen herauszubegleiten aus dem, was er gesehen hat und vielleicht auch ein bisschen dazu zu animieren, mitzuarbeiten an verbesserten Zuständen.
10 internationale Künstlerinnen und Künstler stellen in der Ausstellung Fragen zum Zustand der Welt, darunter Olaf Otto Becker aus Deutschland, Barbara Turey und Lindsay Lockman aus den USA, Anja Güthoff aus Deutschland oder Edgar Ornitschläger aus Ostösterreich. Nach welchen Kriterien haben Sie die Künstler für diese Ausstellung ausgewählt?
Es ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Es ist ganz wichtig in so einer Ausstellung, dass sich ein gutes Gesamtbild, ein passendes, schlüssiges Gesamtbild ergibt. Der Augsburger Glaspalast, das H2, die Halle, in der wir ja unsere Ausstellungen zeigen können, ist ja nicht nur sehr groß, sondern sie ist eine nicht unterteilte Halle. Das heißt, wenn der Besucher die Halle betritt, hat er sofort mit einem Blick das gesamte Feld sozusagen vor Augen. Deshalb war es wichtig, künstlerische Beiträge zu wählen, die miteinander in einen guten Dialog treten können und die sich ergänzen und die ein Gesamtbild einfach ergeben. Die Ausstellung ist daher auch so konzipiert, dass es keinen klassischen Rundgang gibt, dass man also sozusagen vom ersten zum zweiten zum dritten Kunstwerk sich bewegen muss, um die Ausstellung zu verstehen oder um einen Leitfaden zu haben, sondern Es ist eine Art begehbare Innenlandschaft. Man tritt in die Halle hinein, wie wenn man sich in der Stadt bewegt oder wie wenn man sich in der Landschaft bewegt oder in den Bergen oder am Meer. Man kann sich um die eigene Achse drehen und steht eigentlich immer im Zentrum des Geschehens. Und die Arbeiten verweisen aufeinander wechselseitig. Nicht nur inhaltlich und formal, sondern eben auch visuell ganz stark. Und das war wichtig für uns bei der Auswahl der Künstler und vor allen Dingen auch der konkreten Beiträge.
Ich habe noch nie kuratiert, außer eine Zeitschrift, was ja auch ein ähnliches Prinzip ist. Aber ich denke, und das sieht man auch bei der Ausstellung, dass auch die Abwechslung der verschiedenen Darstellungen, sei es eine Rauminstallation, Videobeiträge, Fotografien, also die unterschiedliche Auseinandersetzung mit einem und dem gleichen Thema wahrscheinlich auch mit ausschlaggebend war oder ist.
Ja, natürlich. Es kommt natürlich auch darauf ein, das eine ist, was ich eben sagte, dass die Dinge sich aufeinander beziehen beziehungsweise miteinander einen schlüssigen Dialog, ein Gesamtbild ergeben müssen und sollen. Das andere ist natürlich auch, dass es unterschiedliche Medien sind, künstlerische Medien, die dort zu sehen sind. Das ist viel Fotografie, viele fotografische Beiträge, aber es sind auch Videos, also filmische, bewegte Bilder. Es sind Zeichnungen, es sind Rauminstallationen, also ortsbezogene Arbeiten, die speziell für den Raum entwickelt worden sind, also wie bei Anja Güthoff beispielsweise. Das heißt, die Balance zwischen den Medien, den künstlerischen Vorgehensweisen untereinander, die spielt sie natürlich auch eine ganz große Rolle. Und so hat sich ein hoffentlich einigermaßen schlüssiges und ausgeglichenes Bild ergeben, was wie gesagt auch eine hohe emotionale Qualität haben soll. Und das ist in den Räumen des Glaspalastes, speziell im H2 unten in dieser großen lichtdurchfluteten Halle mit den langen Blickachsen und der Weite, die sich dort ergibt, auch für den Blick ganz wichtig und ich glaube ganz schlüssig.
Danke. Betritt man das H2, nimmt man als erstes ein kontinuierliches Hintergrundrauschen, Meeresrauschen. Das Geräusch gehört zum zweiteiligen Kunstwerk der Augsburger Künstlerin. Wir haben ihren Namen schon genannt, Anja Güthoff, und nennt sich Tank. Auf einem der beiden Monitore an der Wand, die dazugehören zu diesem Kunstwerk, entdeckt man die Quelle, woher das Rauschen kommt. Man sieht eine Qualle, die sich im Sand des Meeresufers kontinuierlich mit den Wellen sachte hin und her bewegt. Der zweite Teil des Kunstwerks von Frau Güthoff ist eine raumgreifende Installation aus großen, neben und übereinander angeordneten Metallkörben, die jeweils mit bunten und teils sehr obskuren Gegenständen aus Plastik gefüllt sind. Kabelbindern, Eimern, Lampenschirmen. Sie selbst schreibt wie eine Forschungsreisende, wundere und sammle ich mich durch die Welt. Das ist neben der Installation zu lesen. Herr Elsner, erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr zu der Künstlerin und ihrem doch ästhetisch trashigen Werk, würde ich es beinahe bezeichnen.
Ja, also Anja Güthoff ist eine Künstlerin, die Dinge sammelt, die andere Leute wegwerfen. Also Dinge, die eigentlich keinen Wert haben, Alltagsgegenstände, die Müll und Abfall darstellen, die auf dem Sperrmüll landen, die verbraucht sind, Konsumgüter, die kein Mensch mehr benutzt. Die sammelt Anja Güthoff seit vielen Jahren, ordnet und systematisiert sie und bringt sie in neue Zusammenhänge, schafft neue Arbeiten daraus. Für die Blue Planet Ausstellung hat sie in einer großen Rauminstallation Metallcontainer, Behälter befüllt mit solchen ausgemusterten Gegenständen. Sie haben eben selbst schon Beispiele genannt. Es sind Lampenschirme darunter zu finden, es sind alte Toaster, es sind Plastikplanen, Verpackungsmaterialien, alles Mögliche, was, wie gesagt, eigentlich Abfall darstellt und was auch so eine Anmutung von Strandgut haben kann, von Dingen, die ans Land gespült werden aus dem Wasser oder aus dem Meer. Diese Container, das ist eine lange Reihe von 12 Metern, sind randvoll zum Teil gefüllt mit diesen Gegenständen, mit diesen Dingen. Und in einem zweiten Teil der Arbeit auf 2 Monitoren sieht und hört man dann Meeresrauschen, die von Ihnen eben genannte Qualle, die sich sehr ruhig und sanft bewegt. Man hört dieses Plätschern, dieses sanfte Rauschen des Windes und des Meeres, was etwas sehr Beruhigendes hat, etwas fast Meditatives, kann man sagen. Also ein Gegenbild eigentlich zu dem Müll und zu den Abfallgegenständen, die in diesen Metallcontainern zu sehen sind. Und das ist ein sehr schönes eine sehr schöne Metapher eigentlich auf das, was tatsächlich sich abspielt im Augenblick. Das Meer ist ein Sehnsuchtsort für uns alle. Wenn man ans Meer fährt und geht, wenn man sich am Strand bewegt und das Rauschen des Windes und des Wassers hört, ist es etwas, was man aufsucht, weil man Ruhe haben möchte, weil man die Weite genießt, weil man zu sich selber kommen kann und so weiter. Man sieht nicht, was sich unter dem Meeresspiegel abspielt, unter der Oberfläche sozusagen. Und unter der Oberfläche spielt sich genau das ab, was Anja Güthoff in diese Behälter befüllt hat. Solange das alles unsichtbar fürs Auge bleibt und für uns, tangiert es uns gar nicht weiter. In dem Augenblick, wo es an die Oberfläche gespült wird, im wahrsten Sinne des Wortes, hat es nicht nur etwas Beunruhigendes, sondern dann kommt das ganze Desaster eigentlich zum Tragen, was sich seit vielen, vielen Jahrzehnten abspielt weltweit, nämlich, dass das Meer, die Weltmeere eigentlich eine einzige große Müllhalde geworden sind, in einem gigantischen Ausmaß. Und erst in dem Augenblick, wo wir das sehen, werden wir damit wieder konfrontiert. Und das hat sie in dieses künstlerische Bild gepackt, in einer sehr eindrucksvollen Installation, in einer räumlichen Arbeit, eben in dieser langen Reihe von Containern und als Gegenbild sozusagen das ruhige, rauschende Wasser auf den Monitoren geschaffen. Genau dazwischen bewegen wir uns hin und her, zwischen diesen beiden Polen, genauso wie es in der Realität sich auch tatsächlich abspielt. Also eine sehr poetische, nachdenkliche, aber auch sehr treffend künstlerisch ausformulierte Arbeit.
Frau Güthoffs Werk ist jetzt nicht das einzige in der Ausstellung, was so auf eigentlich ästhetische Art und Weise dieses doch dramatische Geschehen darstellt, dem wir uns letztendlich selber aussetzen oder unsere Welt dem aussetzen. Wenn man den Blick durch die Ausstellung schweifen lässt, stechen einem erstmal die großformatigen und wirklich sehr ansprechend ästhetischen Fotografien, zum einen der tschechischen Künstlerin Magdalena Jettelova und des deutschen Fotografen Olaf Otto Becker ins Auge. Es sind Gletscherlandschaften, die sich bei Becker im klirrend kalten, aber wunderschönen pastelligen Morgenlicht auf der Meeresoberfläche spiegeln. Und Jettlovas Schwarz-Weiß-Fotos sind hinterleuchtet und bergen teils mit einem Laserpointer auf die Gletscher projizierte Botschaften wie Liquefying Time Zones oder die Frage Why Going? Irgendwie will diese Ästhetik nicht zum Thema der Ausstellung passen. Herr Elsen, erklären Sie uns den Widerspruch. Letztendlich ist er ein ähnlicher wahrscheinlich wie bei Frau Güthoff auch, aber wirklich nochmal anhand der Fotos von Olaf Otto Becker, von dem ich gerade oder das ich gerade beschrieben habe, und auch von Magdalena Jettelova, wenn Sie uns da nochmal ein bisschen mehr zu sagen könnten.
Ja, es ist tatsächlich so, dass viele Dinge, die man sieht auf den Bildern, sowohl von Olaf Otto Becker als auch von Magdalena Jettelova und anderen Künstlern in der Ausstellung letzten Endes auch Widersprüche aufzeigen. Aber das sind eben Widersprüche, die tatsächlich existieren. Das sind vielleicht sogar mehr Gegensätze als tatsächliche Widersprüche. Es hat vieles zu tun mit grundsätzlich mit Oberfläche und Substanz, also mit dem, was sich unter der Oberfläche befindet, was ganz oft nicht sichtbar ist und Künstler durch künstlerische Arbeiten sichtbar gemacht wird und durch die oberflächliche Betrachtungsweise von Dingen und von Zusammenhängen. Und das zeigt Olaf Otto Becker beispielsweise seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten eigentlich, kann man sagen, sehr präzise. Olaf Otto Becker ist ein extremer Ästhet, kann man sagen, in seiner Fotografie. Er schafft klassisch schöne Landschaftsaufnahmen, die auf den ersten Augenblick durch ihre Schönheit bestechen, durch klassische Schönheit bestechen, und die dann erst auf den zweiten Blick ganz andere Dinge freilegen, die sich unter der Oberfläche befinden. Und das ist gerade in den Gletscheraufnahmen von ihm, die wir auch in der Ausstellung zeigen, ganz evident. Das eben von Ihnen genannte Foto, ein Diptychon beispielsweise, was er in Grönland aufgenommen hat, mit einer wunderbaren Farbstimmung, mit einer Bildatmosphäre, die fast romantisch anmutet. Von der tiefstehenden Sonne werden Gletscher angestrahlt in einem rötlich-orange, bläulich-pastellig schimmernden Licht. Das Wasser ist ruhig, keine Welle bewegt sich, es scheint ganz ruhig und still alles zu sein. Also eine fantastische Bildatmosphäre, die da aufgebaut wird. Wenn man näher herangeht und wenn man sich das Ganze länger anschaut, dann sieht man, dass die Gletscher total schmutzig sind, verrußt, mit Staub- und Rußpartikeln überzogen, dass das Wasser genauso trübe ist, überhaupt nicht klar und durchsichtig ist, und dass die Gletscher ganz tiefe Risse und Furchen und Falten sozusagen bekommen haben, durch das veränderte Klima, durch die Erwärmung nicht nur dabei sind, massiv zu schmelzen, sondern dass große Abplatzungen entstehen, tiefe Risse sich dort hineinziehen. Und das ergibt natürlich dann ein ganz anderes Bild als das, was es auf den ersten Blick ergibt. Also diese Widersprüchlichkeit, die Sie genannt haben, von Ästhetik auf der einen Seite und, ja, man kann fast sagen, Dramatik auf der anderen Seite, die ist gewollt, die ist beabsichtigt und die zeigt eigentlich das auf, was sich in der Realität tatsächlich auch abspielt. Magdalena Jetelova hat sich ebenfalls im ewigen Eis, im sogenannten oder scheinbaren ewigen Eis bewegt, muss man ja mittlerweile sagen. Sie hat eine Serie gemacht, die den Titel Pacific Ring of Fire trägt, die ziemlich neu ist. 2019 ist sie in Patagonien gewesen, 2018/19, also am Südzipfel Südamerikas, dort, wo die Kontinentalplatten aufeinanderstoßen, hat eine regelrechte Expedition war es, dorthin gemacht, um Fotos aufzunehmen von der sich verändernden, auch wieder Gletscherlandschaft dort. Es sind allerdings im Gegensatz zu Olaf Otto Becker in diesem Fall Schwarz-Weiß-Aufnahmen, sehr düster anmutende Fotos, die vom Wasser aus auf das Eis, Festlandeis oder das treibende Eis gemacht worden sind. Dazu hat sie sich in ein Boot bringen lassen, Leute angeheuert, Skipper und Helfer, die sie dorthin gebracht haben und die sie in eine Position gebracht haben, von der aus sie diese Aufnahmen machen konnte. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Und durch die Schwarz-Weiß-Ästhetik natürlich in einer noch dramatischeren Bildwirkung überhöht fast, als es der Fall wäre, wenn es Farbaufnahmen wären. Dann hat sie zusätzlich in diese Aufnahme hinein, direkt live sozusagen vor Ort aus dem Boot heraus mit einem Laserpointer die Schriften und Schriftzeichen gesetzt, die man auf den Fotografien dort sehen kann. Die sind also nicht nachträglich im Studio zu Hause am Computer entstanden, sondern direkt dort mit Laser. Das ist eine Technik und eine Vorgehensweise, die sie auch seit vielen Jahren schon praktiziert, Landschaftszeichnungen sozusagen herzustellen mit dem Laserstrahl. Das hat sie auch in Island schon gemacht vor vielen Jahren. Und da sind eben diese Schrift von Ihnen eben genannten Schriften, beispielsweise diese kleinen kurzen Sentenzen und Begriffe, why going oder liquefying time zones, aber eben auch abstrakte Zeichen, Linien, Kreisformen, die Landschaft pointieren, die das Eis markieren quasi, die Stellen die von der Schmelze so stark betroffen sind und die teilweise dann natürlich auch auf das Thema der Grenze eingehen. Die Grenze ist etwas, womit sich Magdalena Jeterl aber auch sehr lange schon beschäftigt. Grenze im übergeordneten, übertragenen Sinn, Grenzen, die wir als Menschen aufbauen, uns immer wieder selbst aufgebaut haben, die wir gleichzeitig auch immer wieder überwinden wollen und zu überwinden versuchen. Zu überschreiten versuchen, aber natürlich auch natürliche Grenzen, geografische Grenzen, die an diesem Ort dort in Patagonien natürlich zusätzlich auftreten. Und das kulminiert im Grunde genommen in diesen fantastischen Bildern. Insofern macht es großen Sinn und es ist nicht nur ein Effekt, dass es Leuchtkästen sind, sondern es ist eine künstlerische Absicht dahinter, die genau das, was eben beschrieben wurde, heraushebt dadurch visuell. Also man muss es sich anschauen.
Auf jeden Fall. Also es ist wirklich, wirklich ästhetisch und sehr beeindruckend und gleichzeitig letztendlich auch erschütternd, wenn man die Geschichte, die Sie jetzt gerade erzählt haben, dazu erfährt oder kennt. Ganz anders, also nicht in Form von Fotografie, gehen die beiden US-Künstlerinnen Barbara Turay und Lindsay Lockman an das Thema heran. Ein Stück weiter hängen von den beiden an einer Säule bunt bemalte Papierteller. Davor steht ein Tisch, auf dem ein Rezeptbuch liegt, das in den 1970er Jahren in keinem amerikanischen Haushalt fehlen durfte. Nur, dass die beiden US-Künstlerinnen umgeschrieben haben in sogenannte Recipes of Disaster. So heißt auch das Kunstwerk. Darunter zum Beispiel findet sich ein Rezept mit dem Namen Baked Alaska. Als Zutaten sind aufgelistet Treibhausgase verursacht durch Luftverschmutzung, hungrige Eisbären, zerstörtes Phytoplankton, gestrandete Wale. Und dazu gibt es dann quasi ein Rezept, genau beschrieben, wie man damit umgeht mit diesen Ingredienzien. Und ich finde es ziemlich deutlich und zeitgleich makaber und ironisch, wie die beiden an das Thema herangehen. Vielleicht können Sie uns einfach noch was Genaueres zur Idee dahinter erzählen und vor allem, was es mit den dazugehörigen Papptellern, bunt bemalten Papptellern an der Wand auf sich hat.
Ja, es ist tatsächlich eine sehr ironische, eine sehr humorvolle, aber auch sarkastisch bissige Arbeit von Barbara Turay und Lindsay Lockman. Diese Recipes for Disaster, also Disaster-Rezepte, die zeigen im Grunde genommen, führen uns selber vor Augen, die Rezepturen, mit denen wir die Welt zerstören, mit denen wir die Welt kaputt machen. Und darin steckt natürlich auch schon ganz klar die Aussage, dass wir selbst diejenigen sind, die zum allergrößten Teil verantwortlich sind für das, was sich im Augenblick rund um den Globus klimatisch dramatisch verändert und abspielt. Und die Rezepte, aus diesem umgeschriebenen Kochbuch genommen haben oder die sie umformuliert haben sozusagen, stammen aus einem Buch, was tatsächlich sehr populär war, viel verkauft wurde in den USA und was von den Künstlerinnen umgestaltet wurde, textlich und auch bildhaft. Also sie haben die grafischen Arbeiten, die Zeichnungen, die da drin waren, animiert und verändert und die Rezepte umformuliert und dadurch, wie gesagt, den Hinweis darauf gegeben, wer der Verursacher letzten Endes all dessen ist, was sich augenblicklich abspielt. Es ist keine moralisierende Arbeit, das ist auch ganz wichtig. Es ist einfach so, dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt, wenn man die Titel der Rezepte liest, wenn man die Zutaten, die Ingredienzien liest, und die Vorgänge sozusagen, all das als Prozesse, als langsame Prozesse kennenlernt sozusagen, die man aber selbst erstmal in Gang setzen muss. So wie ein Koch oder ein Bäcker nach einem bestimmten Rezept einen Kuchen backt oder ein Gericht zubereitet, er muss die Zutaten nehmen, er muss sie nicht nur auswählen, sondern er muss sie zusammenbringen und er muss diesen Koch- oder Backprozess in Gang setzen. Das ist eigentlich das, was in dieser Arbeit drinsteckt auch, dass wir das tun. Und das ist nicht nur das Buch ist, was da sozusagen unangetastet liegt, sondern es wird ja auch laufend benutzt. Und diese Teller wiederum, die Pappteller, die zur Installation dazugehören, das sind ganz normale Party-Einweg-Wegwerfteller, wie man sie auch heute überall immer wieder benutzt und kauft. Jede Gartenparty, jedes Grillfest ist damit ausgestattet. Das ist ein Symbol für Wegwerfproduktion und Wegwerfprodukte par excellence. Und auf diese Pappteller haben die Künstlerinnen Satellitenfotos projiziert, NASA-Satellitenfotos, die im Internet frei zugänglich sind und waren, die wiederum Unwetter zeigen, Unwetter, Naturkatastrophen, die durch Klimaerwärmung weltweit verursacht waren. Die sind alle genau geortet, datiert, benannt, wann und wo sich was abgespielt hat. Und dass diese Katastrophenbilder, diese Bilder von Desaster, vom ganzen Desaster letzten Endes, deswegen auch der Titel der Arbeit, dass die auf solchen billigen, einfachen Objekten wie diesen Papptellern projiziert sind, ist eben einfach auch ein Zusammenhang von kleiner Ursache und großer Wirkung. Also das Billige, das Nicht-Nachdenken, das Produzieren von Müll und Abfall, von dem man überhaupt nicht weiß, wie man hinterher damit umgeht, was damit passiert, was er für Folgen hat, das löst letzten Endes in der Summe und in der Reaktion, in der Kette der Reaktion genau das aus, was man auf diesen Tellern sieht. Also es ist eine sehr intelligente, sehr konzentriert zusammengeführte Arbeit, die aber auch einen hohen ästhetischen Reiz hat und einen im intellektuellen Sinn auch hohen Unterhaltungswert. Also eine ganz starke Arbeit dieser beiden Künstlerinnen, die eben auch speziell im Raum sehr gut wirken dort.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Also ich fand jetzt auch, was Sie gesagt haben, mit dem da bleibt einem so das Lachen im Hals stecken, das trifft definitiv zu. Das fand ich da auch so mit das Prägendste oder das, was auch hängen bleibt letztendlich an dem Kunstwerk. Genau. Ich würde gerne mit Ihnen am liebsten alle Kunstwerke der Ausstellung besprechen, aber es würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Und unsere Hörer sollen sich die Ausstellung ja auch bestenfalls noch selbst ansehen. Daher lassen Sie uns abschließend noch über das Kunstwerk mit dem Titel Go Bugs Go des Österreichers Edgar Honitschläger sprechen. Auf einer langen Tafel inmitten des H2-Ausstellungsraums unzählige Einmachgläser mit, ich glaube, es ist Tomatensoße. Daneben liegen kleine quadratische Kunstwerke, aquarelliertes Gemüse vor allem. Die gleichen Bilder hängen auch nochmals dann gerahmt und größer an der Wand. Und hinter der Wand ist ein kurzer Film zu sehen, der das Projekt in sehr unterhaltsamem Comic-Stil erklärt. Was hat es mit diesem Kunstwerk, das gleichzeitig auch als Werbebotschaft verstanden werden kann, auf sich, Herr Elsen?
Ja, Edgar Honitschläger ist ein ganz toller, sehr engagierter Künstler, der grundsätzlich aus der Kunst heraus direkt in die Gesellschaft hinein versucht zu wirken. Und der hier ganz konkret in diesem Projekt Go Bugs Go auf das Insektensterben hinweist und abzielt, aber er weist nicht nur darauf hin, sondern er versucht ganz unmittelbar und direkt Abhilfe zu schaffen oder beziehungsweise Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir als diejenigen, die mit unseren verschiedenen zivilisatorischen Eingriffen in hohem Maß Insektensterben verursacht haben, wie wir umgekehrt nun auch wieder durchaus in der Lage sein können, in die andere Richtung zu arbeiten, indem wir nämlich Naturbereiche zurückerobern oder sich selbst zurückerobern lassen, in denen sich verdrängte Insekten, Bienen und alle möglichen anderen Tiere, Kleinsttiere wieder ansiedeln können. Und dazu hat er einen Verein gegründet, den er selbst Go Bugs Go nennt, vor gut zwei Jahren war das schon, und hat in Wien startend mit einer großen Ausstellung in der Kunsthalle Wien dort ein Projekt gemacht, was sozusagen den Startschuss auch dargestellt hat für unseres, indem er Weggläser, also in Weggläser gekochte Tomatensoße, eingekochtes Gemüse angeboten hat als Kunstobjekte. Die kann man in kleinen Boxen verpackt kaufen mit sehr schönen Zeichnungen von ihm. Er ist neben seinem künstlerischen Aktivistenstatus eigentlich auch ein klassisch enorm guter Zeichner, Filmemacher nebenbei auch noch. Und er hat die als Kunstobjekte angeboten und man kann auch genau wie in unserer Ausstellung solch ein Glas erwerben für 100 Euro. Das ist essbar, selbstverständlich, aber es ist vor allen Dingen ein Kunstobjekt mit einer wunderschönen kleinen Zeichnung als Edition dazu, die signiert ist, datiert und gestempelt. Und der Erlös aus diesem Erwerb, der fließt in einen Fonds dieses Vereins, der wiederum zum Erwerb von Land gedacht ist. Also die Idee, die dahinter steht, ist ein Stück Land, eine Parzelle Land zu erwerben, die sich selbst überlassen bleibt, also die nicht bewirtschaftet werden soll von Menschen, sondern wo die Natur sich selbst renaturalisiert quasi und dadurch es Insekten und kleinen Lebewesen wieder ermöglicht, die verdrängt worden sind durch Bebauung, durch Umweltverschmutzung, durch alle möglichen anderen Einflüsse, sich dort wieder anzusiedeln. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und deswegen steht diese sehr lange, eindrucksvolle, lange Tafel bei uns in der Halle mit über 300 dieser Weggläser. Einige sind schon verkauft. Es sind alle Besucher eingeladen, sich daran zu beteiligen, an dieser, wie ich finde, wunderbaren Idee. Und solch ein Kunstobjekt zu erwerben, direkt aus der Ausstellung. Der Erlös, wie gesagt, geht zu 100% in diesen Verein. Da fallen keine Provisionen ab. Wir als Museum haben keine Einnahmen daraus und auch sonst keine Dritten. Das geht also wirklich wandert in diesen Fonds. Und es ist so ein bisschen natürlich auch der Ansatz von Joseph Beuys zu spüren, wenn Sie sich an die 7000 Eichen erinnern, beispielsweise in Kassel diese wunderbare Arbeit, wo ja auch die Idee war, aus einem Kunstwerk heraus eine direkte Änderung herbeizuführen und nicht nur symbolisch etwas auf etwas hinzuweisen. So ähnlich ist es bei Edgar Honnetschläger und bei seinen Go Bugs Go auch. Und dazu ist dieser Beitrag in der Ausstellung auf der einen Seite ein symbolhafter, ein metaphorischer Beitrag, auf der anderen Seite aber auch ein ganz handfester, in dem man etwas bewirken kann.
Dankeschön. Ich habe doch noch eine letzte Frage, auch wenn das jetzt schon eigentlich ein ganz schöner Abschluss wäre. Aber als ich mir die Ausstellung so angeguckt habe und auch mit dem, was Sie jetzt erzählt haben, was so die Intention ist, nämlich einfach mal abseits der täglichen Nachrichten, die uns eben schon auch so ein bisschen abstumpfen lassen, wirklich nochmal auf ein wirklich relevantes Thema hinzuweisen, auf eine ganz andere Art und Weise und einfach nochmal so wachrütteln, müsste so eine Ausstellung wie diese nicht eigentlich aus dem klassischen Ausstellungsraum herauswandern, mehr an Orte, an denen noch eine viel breitere Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden kann oder aufmerksam gemacht werden müsste?
Ja, dagegen wäre oder ist grundsätzlich gar nichts zu sagen, selbstverständlich. Wir können ja als Museum, als museale Institution sozusagen immer nur Angebote machen und in diesem konkreten Fall natürlich auch gerne eine Art Startschuss initiieren. Die Ausstellung ist eine klassische Ausstellung einerseits. Man geht dort hinein, schaut sich die Dinge an, setzt sich mit ihnen auseinander. Hoffe ich auf jeden Fall. Und das heißt aber nicht, dass es in der musealen Präsentation verbleiben muss, selbstverständlich. Wenn es andere Orte, andere Zusammenhänge gibt, wenn das in irgendeiner Form wachsen sollte oder weitergehen sollte, dann wäre das durchaus im Sinne der Ausstellung und aber sicherlich auch im Sinne der Künstler. Da hätte niemand was dagegen. Nur wie gesagt, also unser Anliegen ist ja erstmal einen Anstoß zu geben mit dem, was wir tun. Das gilt ja für andere Projekte auch. Und wenn es in irgendeiner Form weitergeht und sich erweitert, dann wäre das natürlich wunderbar.
Dann sind wir mal gespannt und hoffen, dass das auch wirklich noch von vielen Leuten bis Ende Dezember läuft, die Ausstellung besucht wird und vielleicht dann auch noch hinterher auch nochmal auf eine noch viel breitere Öffentlichkeit stoßen kann oder vielleicht auch nochmal an einen anderen Ort wandern kann. Das wäre natürlich hervorragend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Elsen, für diesen wirklich sehr lebendigen Spaziergang durch die, wie ich genannt habe, akustische Ausstellung letztendlich oder akustischen Spaziergang durch die Ausstellung. Und ich hoffe, dass viele Besucher auch in den Genuss kommen, vielleicht auch vor Ort durch Sie eine Führung zu bekommen, weil es ist wirklich ganz hervorragend gelungen, finde ich, dieser Widerspruch eben zwischen Ästhetik und dieses vor Ästhetik auch sozusagen sich zu wundern, das im Hals stecken bleiben, dessen, was wir eigentlich unserer Erde antun. Und auch alle anderen Künstler, die jetzt hier nicht erwähnt, explizit erwähnt werden können, sind sehr sehenswert. Und ich kann es nur empfehlen, die Ausstellung zu besuchen.